Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Ein Stück oder eine Oper, darüber müssen wir auch reden, das unglaublich beliebt ist, bekannt ist. Es wird nicht nur in Deutschland sehr häufig gegeben, sondern auch weltweit kennt man die Drei-Groschen-Oper. Wann hattest du deine erste Begegnung mit diesem Stück?
Ja, ich denke mal so als Jugendlicher, so mit 12, 13 vielleicht. Da wurde ich von meinen Eltern ins Berliner Ensemble mitgenommen, also ins Theater am Schiffbauerdamm, da wo ja auch Brecht lange gearbeitet hat. Und dort wurde das damals noch von Robert Wilson inszeniert. Es war tatsächlich ein großer Spaß. Ich war jetzt kürzlich nochmal in der Barry Kosky-Inszenierung, die ja gerade so um die Welt tourt und die ja große Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Ich muss gestehen, ich war jetzt nicht so umgehauen davon. Aber genau, also ich habe schon ein paar Mal gesehen, auch den Drei-Groschen-Film aus den frühen 30ern gesehen und natürlich jetzt auch, das weiß nicht, dritte, vierte, fünfte, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gelesen habe, aber schon einige Male gelesen.
Bei mir war es erst über die Lieder, bevor ich dann später zu dem gesamten Text gegangen bin. Also erst einmal war da die Seeräuber-Jenny und war dann natürlich Mac the Knife. Also gibt es ja auch die berühmte englische Version, dann beispielsweise gesungen von Ella Fitzgerald. Und darüber eigentlich kam ich dann erst dahin und dann habe ich es irgendwann mal im Theater gesehen, aber habe es dann, glaube ich, auch nicht noch ein weiteres Mal gesehen, weil ich jetzt nicht dem so hinterhergerannt bin. Ich halte das für nach wie vor ein wichtiges Stück, aber mich hat es jetzt gar nicht so sehr interessiert, das mal zu sehen. Es gab dann auch irgendwelche Fernsehinszenierungen mal. Ich erinnere mich, dass auch mal irgendwas gemacht wurde, auch in Berlin am Theater. Da spielte dann Campino mit. Das habe ich mir aber dann nicht angesehen im Fernsehen. Ja, jedenfalls ist es ein Stück, das auch sehr häufig im Unterricht behandelt wird. Und jeder hat schon mal gehört. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und wir werden uns natürlich auch heute fragen, was das eigentlich bedeutet, wenn der Haifisch Zähne hat. Warum wird das gesagt? Und was bedeutet das, wenn McKeith ein Messer hat, aber das sieht man nicht. Vielleicht aber erst ein paar Worte zu diesem Stück. Jetzt haben wir schon gesagt, von Bertolt Brecht, aber das ist ja nicht so ganz richtig, denn die Musik, die ist von Kurt Weill. Da gibt es natürlich in der Forschung auch viele Streitigkeiten, inwieweit Brecht wohl auch mitkomponiert hat. Also man sagt jetzt, manche legen das zumindest nahe, dass Brecht zum Beispiel das Lied der Seeräuber-Jenny auch komponiert hat. Da gibt es ja große Diskussionen um die Rechte dieses Werks schon damals, vor allem auch als der Film dann kam, mit dem Brecht nicht einverstanden war. Da wurde geklagt, da gab es Prozesse. Brecht hat darüber wieder Texte geschrieben. Wir wollen aber auf diese lange Geschichte nicht eingehen. Wollen aber noch einen zweiten Namen dann neben Weill in den Mittelpunkt rücken. Das ist nämlich Elisabeth Hauptmann. Das war eine Mitarbeiterin von Bertolt Brecht und die hat aber nicht einfach nur zugearbeitet, sondern sie hat maßgeblich zum Gelingen dieses Stücks beigetragen, das ja 1928 erschienen ist oder entstanden ist. Es ist nämlich so, dass die Drei-Groschen-Oper ja auch schon eine Vorlage hat, nämlich aus dem Jahr 1728, John Gay's The Beggar's Opera. Und da sind auch schon die Namen, die wir hier so treffen, Polly Peachum und McKeith und so weiter, die sind dort schon anzutreffen. Und nun hat Elisabeth Hauptmann 1926 eine Übersetzung angefertigt von dieser englischen Beggar's Opera. Und sie hat dann Brecht eigentlich so auf diesen Stoff aufmerksam gemacht und sie hat aber dann nicht nur einfach die Übersetzung ihm mal gegeben und er hat geschaut, was er damit machen kann, sondern sie hat wohl auch selbst Anteile daran, hat Texte dazu beigesteuert. Da gibt es auch in der Forschung große Diskussionen, für welche Dialoge ist sie vielleicht zuständig gewesen, gerade die im Rotlichtmilieu stattfinden, denn da sagt man, da hätte sie vor allem reingearbeitet, auch weil es schon ein Stück von ihr gab, das da so mit rein migriert wurde. Man hat also später auch dann bei Brecht gesehen, dass er sich da aus Versatzstücken bedient hat. Brecht hat aber auch woanders sich immer was hergeholt. Also wir haben es hier nicht mit einem genialischen Autor zu tun, im Sinne von, der sitzt jetzt alleine da und schaut, was ihm aus der Feder fließt, sondern der lässt sich inspirieren, der plagiiert auch, wenn man so möchte, und macht das ja dann auch zum Teil zum Thema dann später, wenn er sich dann zu diesem Stück äußert. Und so haben wir es also mit einem Werk zu tun, das in gewisser Weise Work in Progress ist, zum einen, weil wir mehrere Fassungen haben, also auch berühmte Passagen, die wir heute alle so kennen, sind später dazu gekommen, und wir haben es mit Teamwork zu tun, nicht nur durch den Komponisten, sondern auch durch Elisabeth Hauptmann, und wir haben es ja mit vielen Fremdzitaten zu tun, also eigentlich schon mit einer recht postmodernen Art von Autorschaft. Ja. Und das, wenn ich das noch hinzufügen darf, auch bei der Beggar's Opera, da kann man auch bei YouTube sich mal so ein paar Sachen anhören, finden wir das schon. Also da hat man schon zum Beispiel gesagt, wir müssen also einen Stoff finden, der gut funktioniert, und wir müssen zum Teil auf Melodien zurückgreifen, die schon da sind. Und die speisen wir mit in das Werk ein. Also auch da gab es schon diese Art des Umgangs mit dem Populären.
Es ist, du hast es gesagt, das populärste Stück von Bertolt Brecht. Also das ist so ziemlich das meistgespielte deutsche Stück des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Welterfolg bis in die Gegenwart. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt gerade diese Inszenierung von Barry Kosky, die wirklich überall in Europa rumgefahren wird. Da wird dieses gigantische Bühnenbild aus dem BE dann überall anders aufgebaut. Und das hat wahrscheinlich einen sehr einfachen Grund. Es ist ein Brecht-Stück, das relativ wenig didaktisch ist, ja, relativ wenig belehrend. Also wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Gutmenschen von Sechuan zum Beispiel oder der Mutter Courage, ist es doch weniger explizit politisch. Es ist schon eher ein Stück, das auf Unterhaltung angelegt ist, auch wenn natürlich immer Kapitalismuskritik drinnen steckt. Wir haben eigentlich zwei sehr mäßig sympathische Verbrecher, die wir kennenlernen zu Beginn des Stückes. Wir haben auf der einen Seite Peachum. Peachum betreibt einen Laden für Bettlermode und Bettlerutensilien. Er hat verstanden, es gibt so viel Armut in der Welt, die kann man doch ökonomisch nutzbar machen. Und wie macht man das? Naja, ganz einfach, indem man es schafft, Bettellizenzen zu vergeben. Das ist fast schon mafiös, wie er das macht. Also er hat in der Hand, wer in London betteln gehen darf und wer nicht.
Und wo.
Und wo man betteln gehen darf. Und wenn sich da zum Beispiel jemand traut, irgendwo zu betteln, wo er nicht hingehört, dann wird er auch einfach mal zusammengeschlagen. Es ist fast schon mafiös. Das heißt, wer betteln will, der muss zu ihm, der muss sich von ihm die Ausrüstung holen, von ihm die Lizenz holen. Und er verdient natürlich selbst am besten daran. Also es ist ein, ja, regelrecht krimineller Geschäftsmann. Und auf der anderen Seite haben wir MacHeath oder auch Mackie Messer genannt. Das ist auch nicht gerade ein Sympath. Ja, es ist ein Mörder, ein Vergewaltiger, ein Brandstifter, der es schafft, sich ganz gut über Wasser zu halten mit all diesen kriminellen Machenschaften und der vor allem die Polizei fest in der Hand hat. Ja, er hat zum Beispiel einen Freund im Polizeirevier, den kennt er seit Kindestagen, der wird beteiligt an seinen, nennen wir es mal, Gewinnen. Ja, der wird beteiligt an den Gewinnen und dafür landet Mackie dann nicht im Gefängnis. Und diese beiden Ganoven, Peachum und Mackie Messer, das sind quasi so die Pole dieses Stückes. Nämlich ist es so, dass Mackie Messer die Tochter aus dem Hause Peachum heiratet. Das möchte Peachum aber nicht, denn er ist sicher, wenn seine attraktive Tochter nicht mehr im Laden steht, dann wird kaum noch jemand zu ihm kommen. Und deshalb will er nicht, dass sie verheiratet wird. Also versucht er, Mackie Messer, ja, eigentlich ans Messer zu liefern. Er will, dass Mackie Messer an den Galgen kommt, damit seine Tochter wieder schön zu Hause bleiben kann, und spinnt dann einige Intrigen. Zum Beispiel, du hast es gesagt, im Rotlichtmilieu, ja, wo auch große Eifersucht herrscht, weil Mackie Messer, der Frauenheld, jetzt auf einmal verheiratet ist. Und er versucht also diese Intrigen zu spinnen. Er versucht, Mackie Messer umzubringen oder umbringen zu lassen von der Polizei und setzt alles daran. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen die Handlung. Dass es also wirklich dann um die Frage geht, ja, wird dieser Mackie Messer das dann überleben oder nicht? Und das Ganze ist natürlich nicht einfach so geschrieben, sondern es ist eigentlich so ein gewisses Sitten- oder Unsittenbild. Es geht viel um die sozialen Verhältnisse und auch um die Frage, wie moralisch kann man eigentlich in ihnen sein, was aber hier sehr, naja, zugespitzt satirisch dargestellt wird. Also wir haben ja eigentlich den Bürger, der profitiert von den Verhältnissen mit Peachum, der dann aber ganz traurig tut, dass die Welt leider nicht gut ist und deshalb muss er dann so schlimm sein.
Ja, wir haben es eigentlich mit Leuten zu tun, die nicht zur bürgerlichen Gesellschaft gehören, die aber natürlich ein Zerrbild dieser bürgerlichen Gesellschaft sind. Also wir bekommen die bürgerliche Gesellschaft in diesen Figuren gespiegelt. Man könnte auch sagen, die bürgerliche Gesellschaft wird zur Kenntlichkeit entstellt durch diese Figurenkonstellation. Da ist ja noch Frau Peachum, also die Frau des Bettlerkönigs, die dann mitintrigiert, die zum Beispiel die Prostituierten besticht, damit diese Mackie ans Messer liefern. Wir haben dann Jenny, die mit Mackie Messer zusammengelebt hat und die eigentlich auch noch Gefühle für ihn hatte, aber dann doch auch mit gewissen Geldsummen zu locken ist. Der Polizeipräsident Tiger Brown, mit dem Mackie Messer eine Soldatenvergangenheit teilt und deshalb auch mit ihm immer so noch befreundet ist, der versucht natürlich immer wieder so zu tun, als stünde er für Recht und Ordnung, aber ist im höchsten Maße korrupt, womit aber jetzt dann ja Brecht nicht uns zeigen wollte, seht her, der Kapitalismus in einer solchen Ausprägung gebiert Korruption, Verrat und Lüge. Ja, also das wäre ja eine moralisch-bürgerliche Kapitalismuskritik, dass man sagt, ja, das ist aber auch wirklich schlimm, dass der Polizeipräsident sich bestechen lässt oder dass da jemand jetzt auch noch Geld damit macht, dass Leute arm sind und betteln geht, sondern was uns Brecht hier natürlich zeigen will, ist, dass das System an sich nicht richtig ist. Er will also nicht eine moralische Kritik liefern und deswegen hat er auch keine moralisch auftretenden Figuren in diesem Werk und lässt sie die ganze Zeit ja über Moral zwar schwadronieren, aber sie machen sich ja sehr häufig genau darüber lustig und sagen, naja, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das ist ja etwas, was dieses Werk durchzieht und damit ist er natürlich eigentlich meilenweit weg von allem, was jetzt so populäre Kultur eigentlich zu bieten hat. Und es ist ja eine interessante Sache, dass dieses Stück so ein ungemeiner Erfolg ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Inszenierungen genau das nicht aufzeigen, worum es da eigentlich geht. Sondern man kann das natürlich auch einfach als eine Räuberpistole erzählen. Ja, dann kann man sich so ein bisschen schaudern. Ja, dort sind ja lauter so finstere Gestalten und das kann man dann mit so 20er-Jahre-Atmosphäre anreichern. So ein bisschen Babylon-Berlin irgendwas dazwischen und Kabarett. Ja, und dann hat man natürlich auch einen Abend mit tollen musikalischen Einlagen und noch ein bisschen Tanz. Aber man kann natürlich damit die Systemkritik sehr leicht überdecken und tut dann am Ende wirklich so, als ginge es jetzt Brecht darum, uns zu erzählen, wie das dann jetzt ist mit der Tochter der Peachums, also mit Polly, dass die diesem Mackie Messer anheimfällt und. Aber genau das ist ja gar nicht das Thema von Brecht, sondern er parodiert ja eigentlich etwas, was schon vorhanden ist.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir fast anderthalb Stunden lang über Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper. Und wir fragen uns, warum ist dieses Stück so wahnsinnig beliebt? Ist es vielleicht ein populistisches Werk? Oder ist es genau umgekehrt? Handelt es sich um eines von Brechts anspruchsvollsten Stücken, auch wenn es so locker daherkommt? Und wir fragen uns, was es eigentlich mit dem Haifisch auf sich hat, der in der Moritat von Mackie Messer besungen wird. Wer das und mehr hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.